Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des ETZG-Podcasts. Unser heutiges Thema ist die YSS Mailand und die vor kurzem geleakte OCG Forbidden and Limited Liste, also die neue. Und meine Gäste sind heute einerseits der Sascha Fabian.
Ja, hallo. Wie gesagt, ich heiße Sascha Fabian, ich bin 20 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main, arbeite als Chemielaborant mittlerweile. Und spiele das Spiel jetzt so seit, prinzipiell seitdem es rausgekommen ist, Competitive seit ungefähr 2009.
Okay, und mein zweiter Gast ist der Lukas Rinke.
Hallo, ja, also mein Name ist, wie schon gesagt, Lukas Rinke. Ich bin 16 Jahre alt, gehe noch zur Schule, 10. Klasse und will ab nächstes Jahr mein Abi machen. Ich spiele das Spiel jetzt seit ungefähr 4 Jahren. Ich komme aus Dudenhofen, das liegt nah bei Wetzlar in Hessen. Ja, ich bin hauptsächlich auf kleineren Turnieren unterwegs und war jetzt noch nicht so auf ganz großen YCS-mäßig.
Das heißt, der Lukas vertritt die Gruppe der Casual-Spieler und der Sascha vertritt die Gruppe der Competitive-Spieler sozusagen.
Exakt.
Das heißt, Sascha, du warst ja auf den letzten zwei YCS-Events, was einerseits die YCS London in Oktober war und andererseits die YCS Mailand. Kannst du uns erzählen, wie es dir da so ergangen ist?
Also, wie gesagt, schon in London war wieder mal ein sehr geiles Event. Was halt ein bisschen schade war, war wieder am Anfang der Freitag, wo man quasi nicht in die Halle durfte und auch, also nicht in die Comic-Con. Aber gut, man hat ja dann quasi freien Eintritt ab der dritten Runde am zweiten Tag gehabt. Die Matches so sind ziemlich gut für mich verlaufen, würde ich sagen. Ich bin am ersten Tag 2-1 gegangen. Und dann am dritten Tag, am Sonntag, glaube ich, auch 2-1 in die Tops dann. Also ich lief da auch sehr gut weiterhin bis zum Top-4-Spiel, wo ich dann gegen den, ich weiß gerade gar nicht, was, ein Österreicher? Ich
meine, ja, war ein Österreicher.
Ein Österreicher, verloren habe.
Der Dominik Barowski.
Genau. Ja, das waren so diese Super-Pulli-Spiele mal wieder. eigentlich hatte ich ihn zweimal gehabt. Einmal durfte er kein Falco haben und einmal durfte er kein Falco auf der Hand haben. Oder das zweite Mal durfte er keine Super-Pulli haben. Hat halt beide Male die Outs gehabt. Und deswegen habe ich dann im Endeffekt dann gegen den verloren. Wäre ziemlich schön gewesen, gegen meinen Teamkollegen Marcello Barberi zu spielen. Aber naja, gut. Kann man nichts machen. Dritter Platz ist, denke ich, auch eine ganz gute Sache.
Na, es ist eine starke Leistung, erst recht, weil du jetzt, also das war jetzt die YCS London, die ist schon ein wenig her, wir wollten einen Podcast darüber machen, nur aus zeittechnischen Gründen ist er nicht zustande gekommen, deshalb wird dieses Thema jetzt hier sozusagen nachbehandelt. Okay, bevor wir jetzt zum YCS Mailand gehen, hätte ich da noch eine Frage an den Lukas. Hast du die Coverage mitverfolgt, beziehungsweise den Stream von der YCS London damals, oder?
Ja, also ich habe den Stream hier daheim mitverfolgt. Also was ich so gesehen habe, ich fand es sehr interessant.
Also allgemein, das Streaming ist ja was Neues, was Konami jetzt macht dieses Jahr. Und im Vergleich zu Amerika und irgendwo anders auf der Welt sind sie eigentlich die Ersten, die das auch professionell durchführen. Das ist allgemein jetzt eine Frage. Also zuerst an den Lukas und dann an den Sascha. Habt ihr das Gefühl, dass sie das gut machen? Das Gefühl, also gibt es da irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder wie würdet ihr das Ganze aufziehen, wenn ihr sozusagen diesen Stream führen dürftet?
Also ich gucke ja den Stream immer nur gelegentlich am Tag, aber ich fand ihn bislang eigentlich immer sehr gut. Ich habe bislang nichts auszusetzen und ich habe sehr gern geguckt, die Featured Matches, und ja, ich habe gern zugeguckt. Ich habe auch für mich persönlich eigene neue Spielzüge gesehen, muss ich sagen. Ich kann vom Zugucken, konnte ich auch noch ein bisschen was lernen, weil ich jetzt ja nicht so der beste Spieler bin. Das ist allgemein schon extrem gut.
Ja, also ich finde die Streams auch sehr gut, vor allem weil man halt so ein bisschen mitverfolgen kann, was sich der Spieler halt auch wirklich bei seinem Zug denkt. Also ich habe ja das Featured Match gegen Oliver Lukenda gehabt, Top 8. Und also einerseits ist es sehr anstrengend, das zu spielen, weil es stehen 5 Leute um dich rum und 2 Judges links und rechts neben dir tippen die Karten in so ein Pad ein die du quasi gezogen hast. Das heißt, du musst relativ langsam spielen, aber immer noch schnell genug, so dass du nicht ins Timeout kommst. Oder möglichst nicht ins Timeout kommst. Und ja gut, das hat damals bei uns nicht so gut funktioniert. Aber dabei sind halt auch noch, jeder hat noch extra zwei Table Judges, die auf deinen kompletten Spielverlauf und Kettenbildung achten. Und wenn du da einen Fehler reinhaust, ist das schon mal extrem ärgerlich. Ansonsten finde ich, dass die das sehr gut machen, gerade das Soul, also Oliver Gellmann, das moderiert, finde ich sehr gut. Gut, man kennt ihn halt von früher noch. Und dass er da auch quasi was gefunden hat mit der Coverage, was ziemlich gut gelingt momentan. Und es sieht halt eigentlich auch ziemlich professionell aus. Also so ein kleiner Schritt in Richtung, ja, vielleicht kann man dadurch mal die Akzeptanz von dem Kartenspiel ein bisschen steigern.
Ja, also ich hatte ja auch selbst ein Feature-Match und bin da drinnen gesessen und mir ist halt aufgefallen, also der Druck ist schon wesentlich höher als wie früher, wenn einfach nur ein Coverage-Schreiber und ein Judge neben dir sitzt und vielleicht die Kamera von oben herabkommt, weil du bist umgeben von lauter Leuten, die jeden Schritt und Tritt verfolgen, was du tust. Der Block darf genau an einer Stelle liegen. Du musst genau den Block mit dem Kugelschreiber verwenden. Du darfst Dinge, die du normalerweise gerne am Tisch hast zum Spielen, dürfen nicht dort sein. Also es ist da wirklich, dann wird geschaut, wo liegen deine Karten, damit das ganze Jahr für die Kamera klar sichtlich ist. Und wenn du dann irgendeinen Fehler machst oder du machst irgendwas und der Judge erklärt dir, wieso das nicht geht, kann es leicht sein, dass es dich mehr aus dem Konzept schmeißt, als wie wenn du normal spielen würdest und machst einen Fehler und es kommt der Judge und sagt, es geht nicht.
Ja, das ist,
Ja.
da habe ich ein ganz gutes Beispiel dazu. Und zwar bei dem Feature-Match gegen Olli habe ich doch tatsächlich ans Squamata vergessen. Das war genau dieser Grund. Ich habe den angesagt und dann kam der Judge von der Ecke, weil ich relativ, naja gut, wie man halt so spielt, gleich schon die Effekte alle nacheinander aufgelöst, ohne nochmal ins Deck zu packen und so. Und er so, ja, mach das bitte nacheinander. Und dann habe ich doch tatsächlich diesen Squamata im Grave vergessen. Hätte mir eventuell das Spiel früher gebracht.
Ich habe vergessen, durch Biest eine Karte zu ziehen, weil ich irgendwie meine Karten anders ketten musste. Und dann habe ich komplett darauf vergessen, dass ich ja das Biest im Friedhof gelegt habe. Und ich ziehe so eine Karte und denke mir so, okay, ich ziehe jetzt meine Karten und denke, irgendwas fehlt, wieso habe ich nur so wenig Karten? Und dann, ah, Biest! Und jetzt ziehe ich für meinen Zug und habe gesagt, nein, das ist ein optionaler Effekt, du hast jetzt schon gezogen. Und ich dachte, ja, super. Aber ich habe dann zum Glück trotzdem gewonnen. Aber okay. Allgemein, es steht jetzt auch die Idee im Raum, dass Konami plant, vielleicht bei den nächsten YCSs zum Beispiel auch Spieler kommentieren zu lassen, also erfolgreiche Spieler, sofern sie sozusagen ihre Wortwahl beherrschen können. Ja, also du kannst jetzt natürlich dann nicht in einen Stream gehen und sagen, oh, dieser Lacker und boah, von oben. Funktioniert natürlich nicht, sondern glaubst du, das ist eine gute Idee oder?
Finde ich prinzipiell ziemlich gut, wenn sie die Leute sorgfältig aussuchen. Es gibt einige, da würde ich von abraten, vor allem sollten sie auch der englischen Sprache mächtig sein, weil so ein Gestotter braucht dann keiner.
Was denkst du, Lukas?
Ja, also ich halte das auch für eine sehr gute Idee. Wie gesagt, solange die Leute Englisch ganz gut reden können, ist es eine sehr gute Erweiterung. Damit kann man vielleicht auch von diesem Image als Kinderkartenspiel ein bisschen wegkommen, wenn dann andere Leute kommentieren.
Glaubt ihr, dass dadurch, dass das Ganze jetzt internationaler wird und man fährt auf diese YCSs und die ganze Coverage ist auf Englisch, die Feature-Matches, und du musst natürlich auch mit irgendwelchen internationalen Gegnern spielen, wo meistens die Form der Unterhaltung in Englisch geführt sind. Glaubt ihr, dass Yu-Gi-Oh! Hilft, also jüngeren Spielern besser Englisch zu lernen?
Also ich fange mal an. Also mir hat das damals relativ viel oder sehr viel sogar geholfen, dadurch, dass man halt relativ oft nur englische Karten in die Hand bekommen hat. Und dann alleine, also klar, das Yu-Gi-Englisch ist ein bisschen anders, als wenn man wirklich dann spricht. Aber gerade so die Praxis im Ausland ist eigentlich immer ziemlich gut gewesen. Gut, wir jetzt im Team bei uns, wir sprechen auch nur noch Englisch, weil wir halt auch ein paar ausländische Spieler im Team haben. Und dadurch muss ich sagen, ist die Kommunikation schon deutlich besser geworden.
Okay, Lukas, was
Luca?
glaubst du?
Also, ich spiele auch vorrangig auf Englisch, also auch wenn ich mich mit Leuten über unterhalte. Ich habe auch Freunde in England, die spielen das Spiel auch. Da war ich auf Studienfahrt, da habe ich die kennengelernt. Und das Englisch hat mir auch schon sehr geholfen, auch für die Schule. Also, man lernt wirklich was dabei. Also, es hat sehr großen Vorteil, das Spiel auf Englisch zu spielen.
Okay. Also ich glaube auch, dass es gut ist, weil man braucht immer irgendeinen Grund, um eine Sprache zu lernen. Und was ist der beste Grund? Ja, natürlich ein Hobby, wo es dir Spaß macht und wo du auch irgendwie einen Bezug dazu hast. Sascha, wann war das letzte Event oder die letzte Weiße S, bei der du nicht getoppt hast? Weil du warst ja zum Beispiel bei der Weiße S Madrid, warst du ja auch unter den Top 32.
Jetzt die YCS Milan war mein vierter Premier Top dieses Jahr. Die letzte YCS, bei der ich nicht getoppt habe, war Berlin. Bei uns, Heimspiel quasi, wo Alper gewonnen hat. Und die EM habe ich nicht getoppt. Das waren die beiden Events, bei denen ich nicht.
Also bist du eigentlich sehr konstant in der letzten Zeit, fällt mir gerade auf.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Mermel-Meter nicht so gelegen. Ich hatte immer schlechte Hände in dem Deck.
Also Chateau ist sozusagen dein Durchbruch gewesen.
Ich hatte viele gute Decks. International jetzt war eigentlich, glaube ich, nur Tengu-Plant dabei. Ja genau, die YCS Brighton war das damals, bei der ich getoppt habe. Ansonsten gab es ein paar Decks, die ich eigentlich, also die bei mir ziemlich gut liefen. Waren jetzt zum Beispiel Windup oder Salt Ketsunko, X-Saber.
Okay, das heißt, YCS London ist abgehakt. Wie ist es dir dann bei der YCS in Mailand jetzt im Dezember ergangen?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Zeit zum Testen. Das war einerseits, weil ich keinen Urlaub mehr hatte und mir die Zeit rausarbeiten musste. Das heißt, ich habe jeden Tag Überstunden gemacht. Und wenn ich dann irgendwie um 6:30 nach Hause komme, dann nochmal irgendwie noch irgendwas nachlesen, ist schwierig, weil dann auch am Wochenende eigentlich wenig Bock habe, noch irgendwo hinzufahren. Und dann hatte ich noch ein bisschen Problem mit meinem Internet. Tatsächlich 4 Wochen lang, bis die Telekom das jetzt endlich behoben hat. Und deswegen konnte ich auch auf keinen Online-Plattformen irgendwie spielen. Insofern hatte ich eigentlich Spielerfahrung mit den neuen Karten so gut wie keine. Also quasi nur die, die ich gemacht habe, als mein Internet noch ging und die gerade released wurden, wo ich ein bisschen dran rumgebastelt habe. Somit habe ich einerseits mit dir, Claudio, und Umut bei euch im Zimmer, habe ich ein bisschen, also quasi so die erste Spielerfahrung praktisch gehabt. Und da dann auch eigentlich quasi so mitbekommen, dass mittlerweile Enemy Controller gespielt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so im Nachhinein, nachdem ich ein bisschen testen konnte, finde ich Enemy nicht wirklich gut. Eigentlich nur gegen Clifford wirklich sinnvoll. Deswegen war ich auch ganz froh drum, dass ich den nicht gespielt habe. Andererseits muss ich sagen, die Denko Sekka ist eine der besten Karten, die in letzter Zeit released wurden. Die gewinnt fast alleine gegen Burning Abyss. Und gut, naja. In Mailand hatte ich dann in den Vorrunden also erste Runde ein Stellar Knight. Das war ziemlich einfach. Zweite Runde war Burning Abyss. Eigentlich muss ich sagen, mit dem Burning Abyss Matchup hatte ich überhaupt gar kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es mal an meinen Gegnern liegt, aber ich hatte auch immer diese Leute, die Dante hinlegen und dann abgeben. Oder öfter mal. Zwei auf jeden Fall haben das gemacht. Dann kommt halt die Shadow Fusion und gewinnt das Spiel. Das passiert eigentlich immer so. So, dann hatte ich einen Noble Knight, was ich irgendwie, was die ersten beiden Vorrunden gewonnen hat. Wie, weiß ich nicht, aber gut. Der hat es auch nicht geschafft, irgendwie nochmal einen Exit hinzulegen. Das wollte nicht oder konnte nicht. Ansonsten hatte ich noch, ich glaube, 3 Clifford insgesamt. Das Clifford-Matchup ist durchwachsen mit dem Dragon Shadow. Wenn man so 2 Spell-Trap-Removal auf der Starthand hat, ist es okay. Ansonsten kann es ein bisschen schwierig werden, vor allem wenn er eine ziemlich gute Hand hat, mit der er opent. Also ich bin am ersten Tag zu 1 gegangen. Hab die sechste Runde verloren gegen Clifford-Spieler, weil ich zu viele Fusionen hatte. Und naja gut, dann bin ich halt von den Cliffords überrannt worden. Und am zweiten Tag dann die letzte Vorrunde, genau, Shadow and Mirror. Gut, da war ich relativ entspannt, weil gut, mit zu zwei ist man relativ sicher tops, vor allem wenn man die letzte Runde verloren hat, dann noch. Insofern war mir das eigentlich relativ egal. Ich war dann Top 32, bin leider erste Runde raus gegen einen Franzosen, Leo Ginger. Ja, das Match hat etwa 12 Minuten gedauert und zwar habe ich einen Spielzug gemacht und dann hat er mir einen OTK mit Dart hingelegt, zweimal. Ja, eigentlich wäre das so mein Part gewesen, weswegen ich ja eigentlich auch das Deck gespielt habe. Dark Armdragon war wieder sehr gut. wo mir wieder alle davon abgeraten haben, den zu spielen. Auf jeden Fall in meinem Team. Naja.
Ich habe ja dem sein YouTube Deck-Feature gehört und alles, der hat irgendwie so gestrahlt, wie er den über den DRD gesprochen hat und wie wichtig der DRD ist. Jetzt verstehe ich es. Also wenn er dich einfach so Top 32 damit rauskickt, jetzt verstehe ich plötzlich, wieso er so euphorisch von dieser Karte gesprochen hat. Das macht dann plötzlich Sinn. Lukas, wie hast du die Weißes Mailand mitverfolgt bzw. empfunden?
Also ich habe die YCS Mailand leider nicht so sehr mitverfolgen können, weil ich an dem Wochenende nur selten daheim war. Aber nach dem, was ich mitbekommen habe, ich habe das Metagame Breakdown gesehen und ja, ich fand es zwar schon recht einseitig. Es gab, meine ich, ein Evil Swarm in den Tops. Liege ich da richtig?
Ja, von einem deutschen Spieler.
Emre Kitsilatis.
Ja. Genau, also darüber habe ich mich sehr gefreut, dass es noch was, ja, in Anführungsstrichen Kreatives gibt, was in den Tops mitspielt. Ja, aber sonst habe ich eigentlich leider nicht viel mitbekommen.
Also der Vorteil ist ja jetzt, dass dadurch, dass das Ganze über diese Streaming-Plattform Twitch geregelt ist, also kann man die ganze Coverage auch nachverfolgen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat irgendwas vom Livestream verpasst, man kann nichts verpassen, man kann alles online nachschauen. Beziehungsweise es kann auch leicht sein, dass sie auf ihren YouTube-Channel was haben, aber das habe ich noch nicht ganz überprüft. Und es ist auch so, dass jetzt zum Beispiel, es gibt immer die Coverage, also die Zusammenfassung von der Berichterstattung und dort sind auch immer die Links zu den Twitch-Kanälen dann, wo sie wirklich die Matches getrennt haben, weil normalerweise ist das ein Stream, der läuft halt von 0 bis x Stunden durch, bis er zu Ende ist. Und das Ganze ist jetzt gekapselt und man kann zum Beispiel jedes Interview einzeln nachschauen von den Leuten, die interviewt worden ist, jedes Feature-Match nachanschauen, was eigentlich ziemlich cool ist, finde ich, also im Vergleich zu früher.
Also ich muss sagen, das wusste ich nicht, dass man die Matches mittlerweile einzeln angucken kann. Also das ist mir auch letztens, als ich mir mein Match von London nochmal angeguckt habe und dann im Nachhinein mir auch aufgefallen ist, dass ich den Squamata vergessen habe, dass mir das, also ich musste halt durchscrollen bis Stunde 6, keine Ahnung, 45 oder so, was halt ein bisschen mühselig ist. Aber gut, wenn sie das mittlerweile geregelt haben, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache.
Also ich habe gesehen, dass sie das aktualisiert haben, weil mich hat das auch gestört, weil ich habe dann gesucht, okay, wann finde ich das? Was? Scroll da rein? Nein, ist es noch nicht. Scroll da rein. Also das haben sie im Nachhinein, sind sie dann hergegangen, haben das bearbeitet und alles gekapselt. Also ich behaupte das einmal. Ich kann mich erinnern, dass das einmal so war. Okay. Das heißt, Mailand, London, Madrid, waren schon wieder drei Events, jedes Mal erfolgreich. Also falls ihr jemals gegen Sascha Fabian spielen werdet und er spielt schon toll, nehmt euch in Acht. jetzt hätte ich nur eine Frage im Vergleich zu London und Mailand, beziehungsweise Madrid. Du hast ja immer Shadol gespielt und das Shadol-Deck hast du wahrscheinlich immer leicht angepasst an das derzeitige Meta. Jetzt ist meine Frage, bei diesen drei Formaten, hattest du das Gefühl, dass sich das Format für dich her, also aus deiner Sicht her, dass es leichter für dich war zu toppen oder dass es schwerer geworden ist? Durch die neuen Decks, durch die neuen Karten, die in der Zeit herausgekommen sind.
Madrid habe ich das Artifact Shadow gespielt. Ich war derzeit relativ überzeugt davon. Hab dann gegen den dritten Platz Eugen Heid verloren. Aufgrund von drei Moraltras auf meiner Starthand. Und war dann, ja, gut, ich habe halt eigentlich gesagt, ich will keine Moraltras mehr spielen. Das ist einfach zu oft vorgekommen in dem Turnier, dass ich da einfach so viele hatte. Und ich würde sagen, es ist von Event zu Event relativ gleich geblieben, das Niveau. Obwohl ich gedacht habe, dass jetzt zum Beispiel Mailand deutlich schwieriger wird zu toppen. Einfach aufgrund der höheren Anzahl guter Decks, die relativ erschwinglich sind. Hat sich jetzt im Nachhinein fand ich nicht so rausgestellt. Also es hat im Normalfall doch eigentlich immer der bessere Spieler gewonnen, so wie ich das gesehen habe. Gut, ja, das Dragon Shadow, wie gesagt, von London habe ich nur leicht angepasst an das neue Metagame. Ich habe eigentlich nur relativ viele Traps rausgenommen wegen den Kosekas und habe dann selbst welche geaddet, inklusive der neuen Elshador Fusion. Die OTKs sind ein bisschen weniger geworden, meiner Meinung nach, im Vergleich zu London. Gut, ich habe auch immer einen relativ oder sehr aggressiven Bild gespielt. Ich war halt auch der Meinung, dass dadurch, also vor allem in London, dadurch, dass die ganzen Leute Artifact Shadow spielen, und relativ langsam in ihrem Spielaufbau sind und ich mit meinen Dragons relativ viel floaten kann, ja, bin ich deutlich schneller, erstens mal in meinem Spielaufbau und zweitens auch Damage zu drücken. Und das hat sehr, sehr viele Spiele gewonnen. Einfach nur mit den, ja gut, es war relativ oft so, dass mein Gegner vielleicht auch nur mal mit zwei Sets angefangen hat und ich dann Mathematica Dragon hingelegt habe und schon mal knapp 4000 Schaden gedrückt habe.
Beatdown Power.
Genau. Also ich würde sagen, das hat mir so die meisten Spiele gewonnen, dass man durch die Dragons einfach die Möglichkeit hatte, schnell viel Schaden zu drücken.
Okay, und glaubst du, also jetzt wieder, um wieder zum nächsten Thema zu kommen, also YSS sind jetzt vorbei, das Format haben wir jetzt ungefähr überblickt, also wir wissen, dass derzeit sozusagen Shadol ziemlich weit oben ist, Shadol, Clifford und Burning Abyss. Jetzt sind wir sozusagen am Peak, am Ende des Jahres und wir kommen zum nächsten Jahr und das heißt, im Jänner kriegen wir eine neue Forbidden und Limited Bandlist, beziehungsweise Liste. Was würdest du, oder was würdet, also in dem Fall, glaube ich, fangen wir beim Lukas an, was würdest du verändern jetzt für das neue Format?
Puh, das ist schwer, muss ich kurz überlegen. Also, ich würde mir eine meiner Lieblingskarten zurückwünschen, Heavy Storm auf 1, muss ich sagen. Den finde ich eigentlich im Spiel nicht verkehrt, wenn es den einmal gibt, weil ich habe es schon zu oft erlebt, auch schon in anderen Formaten, dass meine Gegner anfangen, damals noch mit 6-Karten-Regel, beschwören ein Monster, setzen 5, geben ab, und dann steht man da. Ja. Und dann muss man erstmal gucken, wie man da wieder rauskommt. Also, Heavy Storm auf 1, das würde ich sehr gut finden.
Jetzt mal ganz schnell, um den Heavy aufzugreifen. Ich fand Heavy eigentlich immer eine relativ gute Karte, bis es so viel mit den, also zum Beispiel diese Wind-Up-2-Karten-Kombo für ich hab gewonnen. Beide Formate lang, beide Formate Heavy Storm auf 1, war problematisch. Du konntest halt eigentlich, du musstest immer 2 setzen, mit Heavy hast du direkt verloren und ansonsten kommt der MST, der auf 3 ist. Deswegen finde ich Heavy eigentlich relativ gut da, wo er jetzt momentan ist. Immerhin haben wir auch durch den Koseka eine Abhilfe bekommen, die man spielen kann, gerade gegen Backrow-Decks. Ansonsten zur Bandlist. Ich finde eigentlich momentan müsste gar nicht so viel gemacht werden. Aber ich bin auch persönlich ein Fan von Tier Zero Metas, wo eigentlich immer der bessere Spieler gewinnt. Ansonsten finde ich momentan die starken Decks, klar, gut, sind die stärksten. Aber zu viele Formate im Spiel sind auch nicht gut. Wird der Sideboard-Platz wird eng, die Leute toppen weniger konstant, weil man dann irgendwann komische Matchups bekommt. Leute, die einfach dann zum Beispiel mit Evil Swarm durchlaufen. Ja, es passiert halt einfach. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass momentan gar nicht viel gemacht werden müsste. Ich denke aber, dass Shadow relativ viel bekommt, da wir es jetzt eigentlich schon am längsten haben und vor allem, da es jetzt auch schon so viel gewonnen hat. Ich fände es ein bisschen schade, weil ich das Deck ziemlich mag, aber gut, ich gehe von aus, dass Konami da was machen wird. Burning Abyss denke ich nicht, dass viel passieren wird. Erstmal sind es TCG-Onlys, obwohl das sie in letzter Zeit auch nicht gestört hat. Also ich denke, wenn da was passiert, dann vielleicht Torguide. Obwohl ich auch dazu sagen muss, naja gut, Torguide war jetzt in den im letzten Format relativ irrelevant. Meistens hat man durch die Dunt-Plays am Anfang verloren. Da war meistens sogar keine Torguide dabei. Torguide ist halt eigentlich immer nur dieses Comeback-Mittel. An Clifford wird gar nichts passieren, das ist einfach zu neu.
Ja, also ich glaube, die Gefahr, die man derzeit beim Burning Abyss hat, ist, dass es einfach zu konstant ist, meiner Meinung nach. Also wenn er mit einem Tourguide beginnt, ist das der beste Start, den er hinlegt, weil dann kommen mindestens 2 Dante. Ein Problem, was ich an dem derzeitigen Format sehe, beziehungsweise finde, ist, zum Beispiel, wenn du jetzt Burning Abyss spielst und du hast dieses Fire Lake und du fangst an und du kannst Turn 1 ein Fire Lake setten mit 2 Burning Abyss Monstern auf dem Feld, was meistens 2 Dante sein wird, heißt das, dass jedes Deck, was irgendwie auf Backrows oder Karten spielt, verloren hat. Weil wenn der seine 3 Karten settet und abgibt, schießt in der Endphase ihm alles weg, er kann nichts aktivieren und das gewonnen. Das heißt, von dem her zwingt dich Burning Abyss allgemein, also alle Decks, wenig Backrows zu spielen, weil die Backrow einfach gratis zerstört wird. Dann hast du sowas wie Clifford, das sagt, okay, passt, wir können Skillrun spielen, wir können Manitis Emptiness spielen. Das heißt so viel wie, ja, Clifford-Spieler hat sehr viel Spaß an Yu-Gi-Oh!, alle anderen Spieler haben wenig Spaß an Yu-Gi-Oh!, weil sie diese Karten nicht loswerden. weil alle seine Cliff, also seine Pendulum-Monster gehen nicht in den Friedhof, dadurch bleibt die Emptiness fast ewig. Und das Kill-Drain ist sowieso gegen gewisse Decks, die halt auf Come-into-Play-Effekte oder irgendwelchen anderen Effekten setzen, ist halt der Matchwinner. Also wenn man den Skill-Drain hat und dagegen hat man den Tourguide gut, dann ist plötzlich der Tourguide nicht mehr so unfair. Aber das schiebt auch wieder alle Decks in eine Richtung, weil du kannst kein Deck spielen, das gegen Emptiness oder Skill-Drain verliert oder allgemein ein schlechtes Matchup gegen Clifford hat. Und der andere Grund, Clifford hat auch noch Pendulum Summon. Das heißt, wenn du sagst, okay, passt, ich probiere jetzt ein Deck zu spielen, das darauf geht, dass es durch Kartenvorteil gewinnt, wirst du gegen Clifford einmal verlieren, weil der braucht eigentlich nur ein Tool im Late Game, um unendlich Monster zu beschwören, weil aus einem Tool baut er so ein zweites Pendel-Monster, daraus kommen alle seine Extra-Deck-Monster wieder zurück aufs Feld. Wenn du gegen Burning Abyss spielst, der macht mit jeder Karte, die irgendwie den Friedhof betritt, plus eins. Dauerhaft. Das heißt, der macht sowieso plus unendlich. Und dann hast du das dritte Deck, hast du noch Chatol, der sagt, okay, du darfst keine Xyz-Monster, du darfst keine Fusionen liegen lassen, du darfst keine Synchros liegen lassen, weil wenn du das machst und ich habe die Fusion, dann hast du verloren. Das heißt, wir haben noch ein Deck, das wieder sagt, okay, du darfst nur eine gewisse Art von Yu-Gi-Oh! Spielen, weil sonst OTK ich dich. Das heißt, wir haben drei Decks, die eigentlich das komplette Format einschneiden. Und das reduziert dann natürlich die Anzahl der Decks, die sonst noch eine Chance haben.
Gut, ich muss halt jetzt ganz ehrlich sagen, was will man? Will man das Spiel erfolgreich spielen in dem Meta oder will man ein Thema spielen, was einem gefällt? Das muss halt jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ich bin halt der Meinung, dass ich mit einem T2-Deck nicht top oder dass damit nicht getoppt wird. Das ist halt, also ich finde das Meta eigentlich ziemlich gut, gerade vor allem, weil Burning Abyss nicht overpowered ist durch das Shuttle. Da halt, naja gut, der beste Opener, den Burning Abyss haben kann, ist Dante. So, vielleicht mit zwei, drei Backrows. So, und dann verliert es halt gegen die Shuttle Fusion von dem anderen Spieler. Und das ist momentan eigentlich so das, was ich ganz gut finde im Format, dass nicht jeder First Turn einfach 100 Dante hinlegt und dann sagt, ja, mach mal. Und deswegen, ja gut, das Format ist eigentlich relativ balanced, muss ich sagen, also zwischen den drei Decks. Da hatte ich schon ganz andere Metas, also wo man zwei T1 Decks hatte und aber trotzdem irgendwie war dann schwierig. Es gab trotzdem nur eins. Und das ist so
Ja.
meine Meinung dazu.
Lukas?
Ja, also ich habe am Meta aktuell auch nicht so viel auszusetzen. Es gab schon deutlich schlimmere. Ich spiele halt hauptsächlich T2 Decks. Für mich ist dann halt ein bisschen problematisch, aber wie gesagt, es gab schon Schlimmeres. Dadurch, dass sich die Matchups ja auch, wie schon gesagt, so untereinander so ein bisschen ausgleichen, ist da eigentlich alles in Ordnung. Dass es kein Deck gibt, was oben an der Spitze steht, was als Deck to beat bezeichnet wird, wo dann alles gegen anspielen muss.
Gut, ich sag mal, für die Leute ist es eigentlich einfacher, gegen ein Deck to beat zu spielen, als gegen einen 3-Deck-Meter. Momentan hast du halt die Problematik, dass du musst gegen Shadow boarden können, du musst gegen Clifford boarden können und du musst dann auch noch gegen Burning Abyss boarden können. Und vielleicht gegen die zwei, drei komischen Leute, die du am Anfang spielst. Da ist es eigentlich einfacher, gegen ein Deck, was sehr stark ist, zu spielen, als gegen drei, die ziemlich gut sind. Sag ich mal. Keine Ahnung. Wenn jetzt nur Shadow da wäre, dann hätte man nur Karten, die Grave-Effekte verhindern, hätte jeder drei Dinge im Board. Also es gibt ja eigentlich auch Antikarten.
Ja, genau, nur das Problem ist, dass halt diese drei Decks so verschieden sind, dass man halt nicht Karten gegen alles spielen kann, sondern man muss wirklich für jedes Matchup spezifische Karten haben, weil sonst gewinnt man nicht.
Genau. Ja, und deswegen bin ich halt eigentlich auch der Meinung, dass also Tier 0 Meta ist für, ich sag mal, T2 Decks oder T1 Decks dann in dem Fall einfacher zu gewinnen mal oder mal ein Turnier zu gewinnen. Was aber, das ist ja generell unwahrscheinlich, dass ein T2 Deck gewinnt, weil die meisten Leute spielen ja Meta. So.
Ja.
Offensichtlich.
Wobei wir gesehen haben, dass selbst Samurai gegen Shadow gewinnen kann, ne? Das ist einfach GNP. Also,
Ja.
sie sind nicht tot und man rechnet auch nicht und man hat meistens auch gar keine Seitekarten mehr, weil man keinen Platz hat, ja? Weil sonst hat man gegen irgendeins von den anderen zwei Matchups ein schlechtes Sidedeck. Also ich würde mir vorstellen, dass sie vielleicht wieder Tourguide limitieren, entweder auf 1 oder auf 2. Weil ich finde Burning Abyss, also die Monster allgemein, Okay, sind fair, also Zier ist der stärkste, aber okay, jeder muss irgendwie ein richtig gutes Monster haben. Und das Einzige, was ich richtig unfair an dem Deck finde, sind eigentlich die Tourguides, weil das halt eine Karte ist, die halt plus unendlich macht. Du fängst mit einem Tourguide an, machst einen Dante. Das Monster, was du geholt hast, holt einmal ein anderes Monster, dann kann der Dante noch millen, kann wieder plus eins machen. Wenn du jetzt einfach zwei Abyss-Monster dafür verwendest von der Hand, ist das Ganze nicht so stark, als wie wenn du einfach einen Tourguide ausspielst und dieser Tourguide generiert plus X sozusagen.
Also jetzt, sagen wir mal ehrlich, was ist denn eigentlich das Problem am Burning Abyss? Am Burning Abyss sind nicht die Monster das Problem, sondern die Traps. Du kannst einfach einige der besten Fallenkarten in dem Spiel kannst du in dem Deck spielen. Für kostenlos. Und das ist das Problem. Wenn du dem Deck die Traps nimmst, dann wird es unglaublich geschwächt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass entweder Lake auf 1 oder 2, also 1 wäre ein bisschen hart, finde ich, runtergeht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Phoenix Windwing Blast oder ja, wahrscheinlich Phoenix Windwing Blast vielleicht auf 1 geht. Das wäre eine Möglichkeit, das Deck relativ stark zu schwächen.
Ja, mal schauen, ob sie sich das trauen, weil Winged Blast ist ab dem Zeitpunkt, wo Burning Abyss nicht mehr existiert, wieder eine Karte, die wieder zurück in die Binder wandert, in die
Ja,
Tauschbehälter von jedem, und dann ist sie wieder verschwunden. Das heißt, die wird man wahrscheinlich nicht limitieren können, weil der Grund, wieso sie so gut ist, ist Burning Abyss, und da schwächt man lieber Burning Abyss anstatt eine Karte, die sonst eh kein Mensch gespielt hätte.
gut, die Problematik ist halt auch, du kannst Burning Abyss nicht wirklich schwächen, ohne das Deck richtig zu töten. Wenn du Dante limitierst, ist scheiße. Wenn du Graf oder Seer limitierst, ist das richtig behindert. Und na gut, ich würde sagen, die einzige Karte, die man wirklich limitieren könnte, wäre entweder Tourguide oder Fire Lake. Und das sind auch keine themeninternen Karten für Burning Abyss. Also beziehungsweise nur der Lake halt.
Ja, der Plan ist eh nicht, Burning Abyss zu töten, sondern der Plan ist, es ein wenig, also nicht mehr so konstant zu machen, das ist komplett egal. Also, dass man nicht immer diesen Doppel-Dante-Start hinbekommt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach geschädigt, weil ich zu oft diesen Start abbekommen habe und dann das Gefühl habe, okay, irgendwas ist da zu konstant, meiner Meinung nach. Ja, weil das ist schon so
Ja.
wie wenn ich jeden Zug immer anfange mit Rot auf Stratos, Stratos auf Diedro, und ich fange immer an und bin schon plus unendlich, bevor mein Gegner überhaupt seine fünf Karten gesehen hat.
Gut, dazu kann ich eigentlich nur sagen, das ist ein bisschen problematisch, weil die Tourguides sind in dem Fall jetzt auch nicht mehr das Ausschlaggebende. Es kommen noch drei neue Monster und ein Ritualspell und ein ritueller Monster, wo man schauen muss, also ob Tourguide überhaupt noch dreimal gespielt werden würde. Ich sag mal, ich geh nicht mal mehr davon aus. Also ich denke, dass nächstes Meta zwei Tourguide, wenn die halbwegs anständige Effekte haben, gespielt werden.
Okay. Wir können jetzt auch weitergehen. Jetzt haben wir mal über uns, unsere Bandlist sozusagen geredet. Es gibt jetzt auch seit heute die OCG-Bandlist zu betrachten, die natürlich wieder im Vergleich zu uns komplett crazy ist. Also zum Beispiel Heavy Storm ist verboten und Hapien Feather Duster wird wieder auf 1 limitiert, was natürlich sehr fragwürdig ist. Und interessant ist auch zum Beispiel Chaos Emperor Drang im Warrior of the End ist wieder erlaubt, eine Karte, mit der ich zu spielen begonnen habe. Sie war zwar damals nicht erlaubt, weil es hießen Only German Cards. Aber interessant ist, also sie haben Karten, die verboten waren, einfach limitiert. Und der Grund, wieso sie das durften, ist, sie haben beschlossen, ja, okay, sie ändern jetzt einfach Kartentexte, weil sie sind draufgekommen, okay, vielleicht haben wir im Design ein paar Fehler gemacht und haben die Monster zu stark gemacht. Also als kleines Beispiel, Chaos Emperor Dragon hat eigentlich nur eine kleine, aber feine Änderung bekommen. Erstens, man kann ihn nur von der Hand spezial beschwören. Das heißt, früher, es war auch so wie BLS, wenn du ihn einmal beschwört hast, konntest du ihn auch wieder vom Friedhof beschwören, also wenn er einmal erfolgreich beschworen wurde. Und seinen Effekt kannst du diesmal nur aktivieren, wenn du in einem Zug noch überhaupt keinen anderen Karteneffekt genützt hast, beziehungsweise nachdem du seinen Effekt nützt, darfst du keine anderen Karteneffekte mehr aktivieren. Das heißt, der Chaos Emperor Drang ist der einzige Effekt, den du in diesem Zug haben wirst. Dafür hat er 3000 Angriff und resettet das gesamte Spiel.
Ich fange mal an. Ich finde den Chaos Emperor Drang immer noch ziemlich stark. Auch wenn er nur, also quasi der einzige Effekt in deinem Spielzug sein darf. Erstmal ist er suchbar. Kannst ihn quasi in einer Runde auf der Hand behalten und dann nächste Runde deinem Gegner ins Gesicht drücken. Oder ansonsten ist er immer noch ein Monster, was einfach Special kommt mit 3000 und suchbar ist. Also in dem Fall finde ich es ein bisschen fragwürdig, so eine Karte wieder auf die Leute loszulassen. Ich sehe schon die Leute, die. Oh! CD, ich hab gewonnen. So, diese von oben Top Decks, die, also was momentan aktuell relativ häufig mit B-List passiert, wird mit dem noch viel häufiger passieren. Zumal die 300 Damage für jede Karte, die auf den Friedhof gegangen ist, immer noch zählen. CED finde ich ein bisschen fragwürdig, aber es wäre cool, auf jeden Fall ein Format mal wieder mit dem zu spielen.
Wie findest du denn, Lukas, Chaos?
Ja, also ich finde ihn auch ein bisschen fragwürdig. Er ist immer noch stark. Er kann Spiele entscheiden. Aber ich bin mal gespannt, wie er sich entwickeln wird. Ich persönlich hätte es aber schöner gefunden, wenn der Chaos Import Dragon, wenn die alte Karte so geblieben wäre und eine neue Karte mit ähnlichem Namen erstellt worden wäre. Weil ich finde das einfach schade, wenn alte Karten, die eine längere Geschichte haben, die so für die Anfänge des Spiels stehen, wenn die auf einmal umgeschrieben werden und damit sie wieder erlaubt sind.
Ich glaube, das ist ja sogar das erste Mal, dass greifend Texte komplett umgeschrieben werden. Ne? Weil früher waren es nur einzelne Wörter oder Formulierungen, aber hier, es ändert sich ja der komplette Kartentext, was natürlich diese altgedruckten Karten einen wenig fragwürdig macht, weil jedes Mal, wenn ich dann meine alte Crush-Card oder meinen alten Chaos Emperor Dragon ausspiele und seinen Effekt nütze, werde ich nie nachlesen können, was meine Karte eigentlich kann. Außer ich habe das ausgedruckt bei mir, ja, und öffnet natürlich auch Tür und Tor zu allen Leuten, die anderen Leuten erzählen, was ihre tollen Karten denn alles könnten.
Ja, so ist so, ich bin so ein bisschen zwiegespalten in dem Sinne. Ich finde es einerseits gut, dass man seine Karten wieder spielen darf. Und gut, ich muss mir jetzt keinen neuen Chaos Emperor Dragon holen, weil ich habe einen. Oder mehrere. Andererseits ist halt wirklich die Problematik mit dem Kartentext. Das ist das erste Mal, dass das komplett umgeschrieben wurde und gerade bei solchen Sachen, ich meine beim Royal Command, wo noch dazu geschrieben wird, dass Effekte von Flip-Effekt-Monstern auch negiert werden, ist das kein Problem, das kann man sich merken, aber einen ganzen Kartentext einfach mal von 100 Karten zu ändern, ist, na, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war.
Also ich meine, das müsste es schon mal gegeben haben beim Dark Strike Fighter, den Text haben die auch schon leicht bearbeitet.
Ja gut, Erratas gab es schon immer.
Wird es auch immer geben.
Dark Strike Fighter war ja quasi die erste Karte von dieser Welle hier.
Ja.
Genau, also betroffen hat das zum Beispiel Crush Card Virus, Exchange of the Spirits, Ring of Destruction, der noch, auch selbst nach der Kartenänderung noch immer gut ist, Sinister Serpent oder zum Beispiel Temple of the Kings. Also Temple of the Kings wird wahrscheinlich den wenigsten Leuten was sagen, aber wenn jemand Makura, der Destructor kennt, über seine Karte ist, die sagt, wenn sie irgendwie auf den Friedhof gelegt wird, darfst du den Zug Fallenkarten von der Hand aktivieren. Und Temple of Kings ist halt sowas wie eine Zauberkarte, die sagt, du kannst dann halt einmal, also im Alten war es so, du konntest, wenn die offen liegt, konntest du Fallenkarten von der Hand aktivieren. Das heißt, wenn du jetzt drei Reckless Greed gespielt hast, hast du einfach drei Pot of Greed im Deck gehabt und du könntest dich theoretisch mit deinen ganzen Char of Greed, Char of Yatagarasu, könntest du einfach dein ganzes Deck ziehen und dann mit irgendeiner Gewinnoption gewinnen. Ich glaube, es macht es Sinn, dass wir noch ein paar weitere Karten durchbesprechen, oder?
Ach, ich denke, so die drei besten könnten wir machen.
Ja.
Crush Card würde ich noch machen, den Ring. Und vielleicht noch als schlechtes Beispiel die Sinister.
Okay, dann beginnen wir mit Crush Card. Also Crush Card hat sich folgendermaßen geändert. Also du tripodierst wieder ein Monster, ein Finsternismonster mit 1000 oder weniger Angriff. Dann checkst du die gegnerische Hand und alle Monster, die sie kontrollieren und zerstörst alles mit 1500 Angriff oder mehr. Jetzt kommt der geänderte Teil. Früher war es so, dass du die nächsten zwei bzw. drei Züge, was natürlich abhängig war, ob du es im eigenen oder gegnerischen Zug aktiviert hast, würdest du die Draws, also das, was der Gegner zieht, überprüfen und jedes Mal ein Monster mit 1500 oder mehr zerstören. Jetzt ist es so, dass der Gegner sich einfach drei Monster in seinem Deck auswählt, die 1500 oder mehr Angriff haben, und das dann zerstört. Dann haben sie noch hinzugefügt, dass nachdem du diese Karte aktivierst, kriegt der Gegner in dem Zug null Schaden.
Ganz kurz dazu, wir gehen jetzt gerade von der Quelle von Yami Silvers Page, Silver Cards auf Facebook aus. Ich habe noch woanders gelesen, dass auf Crush Cards steht, bis zum Ende des nächsten gegnerischen Zuges. Also quasi, dass du immer deine Battleface gibst, in dem Sinne. Dass es da drauf steht. Was jetzt der genaue Kartentext ist, weiß ich nicht. Wird man dann sehen, wenn die Karte released wird. Aber Lukas, fang du doch mal an.
Ja, also ich kenne den Virus auch noch so ein bisschen aus Fun-Spielen. Und der stand eigentlich, wenn ich den gesehen habe, das war immer so die totale Zerstörung. Da kam der Virus und dann hat der Gegner fast alles verloren. Ja, und dann war's das. Also dadurch, dass man nicht mehr die nächsten drei Deckkarten vom Gegner überprüfen kann, die er zieht, wird er natürlich schon extrem abgeschwächt. Ich denke mal, dass er sich in dieser abgeschwächten Form jetzt eher nicht so durchsetzen wird, vor allem, weil der Gegner auch noch drei Monster von seinem Deck auf den Grave senden kann. Das Problem ist halt, wenn man dann gegen Shadol oder Burning Elves spielt, dann kann er auch einige Effekte aktivieren. Und daher wird aus einem vermeintlichen Virus, den man gespielt hat, kann der Gegner nachher noch Plus machen. Und das ist ja eher nicht das, was ich will.
Gut, ich muss sagen, das sehe ich relativ ähnlich. Ich habe damals auch noch die normale Crush Card gespielt. War halt einfach auch der Game Winner schlechthin. Momentan ist es so, dass das Crush Card sehr Metagame-abhängig ist. Wir haben 2 von 3 Decks, die quasi nur auf den Grave basieren. Und das andere, wenn Monster auf dem Feld zerstört werden, gehen sie aufs Extra-Deck, was jetzt auch nicht die optimalste Lösung ist, Monster zu entsorgen. Insofern denke ich, dass sich Ring of Destruction eher als Sideboard-Karte etablieren wird.
Also Crush Card Virus, meinst du?
Ja. Was habe ich ganz?
Ring of Destruction.
Oh, okay. Ja, das wollte. Okay, egal. Ja, auf jeden Fall die Crush Card Virus meine ich. Es ist halt so ein bisschen kritisch. Wenn man gut trifft, Hand und Feld, ist er ziemlich gut. Wenn du jetzt gegen Shadow spielst, ist er natürlich nicht so toll. Deswegen vor allem würde ich gerade momentan auf jeden Fall sagen, eine Sideboard-Karte. Aber auf jeden Fall eine Karte, die balanceder ist als vorher und auch, wie ich die jetzt so sehe, auf 1 bleiben könnte.
Ja, also ich glaube, wenn ich sie spielen könnte, würde ich sie spielen, aber das ist, dadurch, dass es halt wieder finsteres Monster ist, werden wir sie, wenn dann im Side-Deck von Burning Abyss Monster finden, beziehungsweise in Shadol-Decks, wobei wir wahrscheinlich diese ganzen Erratas wesentlich später erhalten werden. Also wir blicken jetzt eigentlich schon in die Zukunft und vielleicht wird es frühestens im März oder April dann wirklich zu uns stoßen. Also
genau.
Wir spekulieren ja hier eigentlich nur.
Zumal bis dahin kommen ja auch noch einige neue Karten raus, wie zum Beispiel auch das Elemental Hero Structure jetzt im Januar, glaube ich.
Oh ja.
Da sind auch auf jeden Fall der Dark Mist, glaube ich, heißt der. Er hat auch 1000 ATK und hat einen Grave Trigger Effekt wie Sangan. Mit solchen Karten ist natürlich Crush Card noch deutlich besser als mit einer DD Crow in Defense.
Erst recht, wenn man 3 Rotas hat.
Ja.
Okay, die nächste Karte, die meiner Meinung nach noch immer sehr stark danach wäre Ring of Destruction. Man kann immer nur einen Ring of Destruction pro Zug aktivieren. Okay, das heißt, ja, ich wüsste zwar noch nicht, wie ich 2 hätte, außer er wäre auf 2 oder 3 limitiert, aber okay. Du kannst ihn nur mal in den gegnerischen Zug aktivieren, indem du ein gegnerisches offenes Monster, das den Gegner kontrolliert, auswählst, welches weniger oder gleich viel Angriff hat wie die Lebenspunkte. Das heißt, das Monster darf, also wenn der Gegner noch 2000 Lebenspunkte hat, könntest du zum Beispiel kein Shadol Beast als Ziel wählen, weil das mehr Angriff hätte als wie seine derzeitigen Lebenspunkte. Wenn das Ganze funktioniert und das Target legal ist, würdest du dieses offene Monster zerstören. Und wenn du das machst, kriegst zuerst du so viel Schaden wie die Originalangriff von dem Monster und dann den Gegner den gleichen Schaden. Das heißt, wenn ein Gegner zufälligerweise ein Monster hat, das gleich viel Angriff hat, wie seine Lebenspunkte betragen, hat man das Spiel gewonnen. Ansonsten ja, macht man halt ein offensives Removal auf offene Monster, das beiden Spielern Schaden zufügt. Auf dieser Karte steht sowieso oben, Clifford, du wirst sterben. Weil Clifford ist ein Deck, das sehr von den Lebenspunkten abhängig ist und sich selbst sehr viel Schaden macht. Aber was haltet ihr davon?
Ja, ich fange mal wieder an. Also ich sehe Ring of Destruction in der momentanen Fassung, ich sehe ihn als relativ gut an, gerade zum Beispiel gegen Decks wie Clifford. Andererseits, dadurch, dass du halt nur Monster zerstören kannst, welche weniger ATK haben, ist eine ziemlich solide Karte, zumal wir im TCG momentan an Traps ziemlich dünn sind. Vor allem an Chainable Traps, so wie zum Beispiel Compulsory oder so.
Und jeder spielt Absolute Goblin und gibt den Gegner schön brav Lebenspunkte, damit der Ring eh ja immer resolven wird.
Genau, also ich denke, dass es auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte wird. Oder auch auf jeden Fall eine Staple. Wie genau sich die etablieren wird, kann ich jetzt momentan noch nicht einschätzen. Ich habe mit Ring selbst in einem Format nie gespielt. Also auf jeden Fall, wo er noch auf der aktuellen Bandlist auf 1 war. Deswegen kann ich jetzt so nicht sagen, ob das jetzt zu stark wird oder nicht, aber momentan würde ich sagen, es ist balanced. Also ich denke, da haben sie eine relativ gute Möglichkeit geschaffen, den Ring ein bisschen so zu nerven, dass er nicht auf der Bandlist bleiben muss.
Okay, Lukas.
Ich finde auch, sie haben wahrscheinlich die bestmögliche Option genutzt, dass man den Gegner nicht mehr direkt mit dem Ring killen kann. Das war ja früher das Problem. Wenn der Gegner ein starkes Monster nur noch wenig Punkte hatte, dann konnte man damit ja sofort gewinnen mit dem Ring. Und jetzt mit der abgeschwächten Form, dass man nur noch höchstens ein Monster mit gleicher Angriffspunktzahl wählen kann, ist der Ring eigentlich so weit abgeschwächt, dass man ihn wieder bedenkenlos limitieren kann. Also ich denke, er wird sich hier zum Staple etablieren, weil er ist, wenn man ihn auf ein MST ankettet, kann man plus 1 machen, okay, außer man löst irgendwelche Effekte aus, die sich im Friedhof aktivieren, aber man kann ihn eigentlich immer anketten. Das ist extrem wichtig, das ist extrem gut und ich denke auch, dass vor allem kleinere Decks von ihm profitieren können, weil man mit ihm schon den Gegner am Spielaufbau stören kann. Also ich finde den Ring extrem gut.
Also ich glaube auch, dass er sehr stark ist allgemein dadurch, dass wenn du vorn bist und du hast Ring, bist du noch weiter vorn, weil sozusagen dieser Vorteil an Lebenspunkten dir mehr bringt als wie den Gegner. Also du hast dann halt einfach mehr Lebenspunkte und dadurch, dass du mehr Lebenspunkte hast, wie der Gegner, muss dein Gegner anders spielen, muss er seine Removals viel früher aktivieren und eigentlich der gesamte Spielplan ändert sich, wenn du eine gewisse kritische Grenze an Lebenspunkten erreicht hast und der Ring hilft dir sehr viel dadurch. Und auch allgemein, dass ich den halt immer in gegnerischen Zug auf irgendwelche gegnerischen Monster machen kann, ist zwar natürlich eine Schwächung im Vergleich zu früher, wo ich einfach gewusst habe, okay, ich spiele zwei Monster an, greife an, setze den Ring und ihm seines den Beifest, mache ich Ring auf mein eigenes Monster und er ist tot. Was zum Beispiel früher dazu geführt hat, wieso Book of Moon so populär wurde, weil es eine der wenigen Outs waren auf Ring of Destruction, um das Spiel nicht sofort zu verlieren. Noch immer sehr stark, also wenn er auf 1 geht, völlig berechtigt. Und macht vielleicht wieder Mask of Darkness stärker, weil du wieder gut gefallen hast.
Sehr weit spekuliert, würde ich sagen.
Ja, das ist halt immer diese Nostalgie, weil ich habe früher in einem Format gespielt, wo halt Magician of Faith und Mask of Darkness noch richtig stark waren, weil es so viele starke Zauber- und Fallenkarten gab. Und da denkt man immer, ach, Flip Maske, hol wieder Ring, gewinn das Spiel. Oder Flip Magician, hol wieder Raigeki. Heutzutage macht das kein Mensch mehr.
Ich habe noch eine kurze Anmerkung dazu. Ja, ich muss sagen, wir hier in Frankfurt spielen das Format Goat Control von 2005 und da sind halt auch die ganzen alten Karten noch dabei und genau diese Spielzüge, die du gerade beschrieben hast, die passieren halt in dem Format. Und es ist immer mega lustig, wenn man halt dann so zumal es ein relativ anspruchsvolles Format war, sage ich jetzt mal. Und es macht halt auch einfach Spaß, die ganzen alten Karten mal wieder zu spielen.
Ja, im Code Control wirst du irgendwann einmal gegen ein Decklock-Deck spielen, das dir einfach keine Karte mehr ziehen lässt. Und falls du irgendwas ausspielst, kommt eins von drei Solemn Judgments und dann kommt Tsukuyomi, Mask of Darkness Loop und auf Wiedersehen.
Ja, ganz genau.
Das heißt, eine Karte haben wir beschlossen, diskutieren wir noch, das wäre die Sinister Serpent. Wobei wir jetzt zu allem dazu sagen, dass diese Texte, die wir euch vorlesen, nicht hundertprozentig diese Texte sein werden, die wirklich herauskommen, weil solange nicht irgendwo eine gedruckte Karte verfügbar ist, wo der Text oben steht, kann sich alles ändern, weil es kann entweder jemand falsch übersetzt haben oder es kann jemand aus dem Japanischen das falsch interpretiert haben. Also das sind alles nur derzeit noch Spekulationen. Okay, also Sinister, wie wurde sie geändert? Man kann Sinister Serpent nur einmal pro Zug machen. Das heißt, man könnte jetzt nicht zum Beispiel seine drei Raigeki-Breaks in der Standby-Phase jedes Mal mit der gleichen Sinister Serpent aktivieren. Sie hat einen Effekt, das heißt, während deiner Standby-Phase, wenn diese Karte in einem Friedhof ist, kannst du sie auf die Hand nehmen. Das war der alte Effekt, nur halt nicht, dass man nur das Once per Turn machen konnte. Und der zweite Effekt, der diesmal dazugekommen ist, dass während der nächsten Endphase deines Gegners entferne eine Sinister Serpent in deinem Friedhof. So, also was das bedeutet, ich habe noch ein paar Mal darüber nachgedacht, aber die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich diese Sinister Serpent im gegnerischen Zug abwerfe? Wenn ich sie im gegnerischen Zug abwerfe und sie in meiner Standby-Phase wiederhole, sollte ich sie nicht entfernen. Die Frage ist, ob sich das Spiel jetzt merkt, dass ich meine Sinister irgendwann einmal auf den Friedhof geworfen habe, damit sie irgendwann einmal in der nächsten Standby-Phase entfernt wird. Weil wenn es jetzt so wäre, dass ich sie meines Standby-Phase wiederhole, heißt es, Okay, in der nächsten Endphase, was im gegnerischen Zug sein wird, darf ich sie nicht auf den Friedhof werfen, weil wenn sie dann am Friedhof ist, ist sie entfernt. Aber was ist jetzt, wenn ich einen Zug später bin? Kann ich jetzt wieder die Sinister abwerfen und sie ist wieder in der gegnerischen Endphase gesichert? Also kann ich Sinister sozusagen jeden zweiten Zug nützen? Oder heißt das, ich kann sie nur einmal nützen und wenn sie einmal im Friedhof ist, wird sie das nächste Mal, wenn sie bei mir im Friedhof ist und wir sind in der gegnerischen Endphase entfernt? Also da bin ich noch nicht ganz schlau aus diesem Kartentext geworden.
Ja, also ich habe genau das gleiche Problem wie du, durch den bisschen schwammig formulierten Kartentext. Aber es könnte auch, also ich habe zum Beispiel auch eine Meinung dazu, ich bin da, es könnte auch sein, dass es quasi nur Sinn macht, die Sinister in deiner Stamper-Phase abzuwerfen. Und zwar gehst du von aus, ich habe ein Raigeki-Break-Set, mein Gegner ist dran, beziehungsweise ich gehe in meine Stamper-Phase, aktiviere meinen Raigeki-Break, werfe meine Sinister ab, nutze ihren Effekt in diesem Zug, in dieser Standby-Phase und nehmen sie mir wieder auf die Hand. Folglich ist sie in der gegnerischen Endphase nicht im Friedhof. Das heißt, ich habe also quasi mein Plus 1 direkt erwirtschaftet. Dass das quasi so gedacht ist. Das könnte ich mir vorstellen. Dann wäre sie immer noch nicht mehr broken, so wie früher. Aber man kann sie halt immer noch so quasi once per turn als kostenloses Abwurfmaterial nutzen, was relativ gut sein kann im entsprechenden Format. Ich will mich da jetzt nicht festnageln.
Okay, das heißt broken oder nicht broken?
Gut, also durch die alte Sinister mehrere Phoenix Wing Blast pro Zug zu nutzen, ist schon ziemlich schmerzhaft. Also gerade diese Abwurfeffekte, wie zum Beispiel Tribe den hatte. Mir fällt jetzt gerade im aktuellen Game zum Beispiel Snipe Hunter. Die sind alle relativ stark. Dadurch, dass sie halt eigentlich Tatennachteil oder meistens Ausgleich machen. Was mit Sinister halt nicht mehr der Fall ist. Mit Sinister hast du halt jeden Abwurfeffekt quasi für plus 1. Monster-Abwurfeffekt. Beziehungsweise für Ausgleich bei Phoenix Wing Blast und Break.
Und du hattest eben ein Monster.
Das kann auch von Vorteil sein, ja.
Okay, Lukas?
Also ich persönlich bin gespannt, wie sich die Karte vielleicht im Mermail entwickelt. Die können ja auch von der Sinister profitieren, um Monster wie Megalo zu rufen, wenn man mal zwei Monster braucht. Da kann die Schlange sehr gut aushelfen. Ich finde auch, im Vergleich zu früher wurde sie jetzt sehr ausgeglichen gestaltet. Dass man nicht mehr diese Züge, Standby-Phase, dreimal Raigeki-Break, immer dieselbe abwerfen. Das geht halt jetzt nicht mehr, aber man kann halt einmal oder je nachdem, wenn man es auf der Hand behält, mehrmals plus eins machen. Das ist heutzutage nichts Schlimmes mehr.
Ja, richtig, weil heutzutage spielt man den Tourguide aus und ist schon plus eins und genau. braucht nicht so Züge über Züge auf sein Sinister Serpent plus eins warten. Ne? Mhm. Na gut, also damit schließen wir dieses Thema, also diese neuen Karten, Textveränderungen, es wird ein spannendes Thema, wir werden sicher in einem anderen Podcast, wenn es dann wirklich auch zu uns nach Europa kommt, diese Karten noch einmal durchbesprechen und dann die tatsächlichen Texte uns anschauen. Und auch die Liste, die dann dementsprechend kommen wird. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende von unserem Podcast. Wollte noch irgendjemanden grüßen? Oder hat vielleicht der Lukas noch irgendwelche Fragen an den Sascha oder umgekehrt?
Also ich hätte auf jeden Fall, wie gesagt, ich grüße immer mein Team, Complexity Card Gaming. Dann würde ich gerne noch anmerken, dass wir eine relativ große europaweite Turnierserie starten, die jetzt zum 10. Januar in Deutschland beginnt, in Hannover. Welche höchstwahrscheinlich in Kooperation mit ROG, also Alter Reality Games, stattfinden wird in Zukunft. Und eventuell dann auch es wird auf jeden Fall in einem Endturnier, also in einem Finale nochmal stattfinden. Und eventuell wird das auch mit Alter Reality Games weltweit gemacht. Ob dieses Jahr schon oder noch nicht, also wir sind gerade noch in der Planung, aber das erste Turnier startet jetzt auf jeden Fall am 10. Januar in Hannover. Ansonsten guckt einfach mal auf unsere Website oder Facebook-Page. Da findet ihr das.
Also ich wollte mich erstmal bedanken, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, ich könnte jetzt noch meine Familie grüßen, aber die werden den Podcast wahrscheinlich sowieso nicht hören, weil die haben mit Yu-Gi-Oh! Nichts am Hut. Ich grüße deshalb lieber alle meine Freunde von ETCG, die mich da kennen, mit denen ich regelmäßig schreibe. Ich kenne ja vielleicht schon ich bin da bekannt unter dem Username Pfannkuchen. Und bin auch im Content-Team vertreten. Ich schreibe regelmäßig Card-Ratings. Ja, und ich grüße halt alle, die mich kennen, die sich das hier anhören. Habt weiterhin viel Spaß am Spiel.
Ich mache es wie immer, ich grüße einfach alle Zuhörer, weil die Zuhörer sind die wichtigsten, weil ohne die Zuhörer würde es diese Podcasts nicht geben und ich würde wahrscheinlich irgendwas anderes machen, falls ich überhaupt was machen würde. Von dem ist immer wieder toll, dass ich mir Zeit nehmen kann, um Podcasts aufzunehmen, um irgendwelche interessanten Persönlichkeiten zu interviewen. Ja, und ansonsten danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.